Guten Abend alle beisammen. Ja, heute Abend wollen wir reden über den Sturm ernten. Die Bibel redet ja von einem Wirbelsturm. Und diejenigen, die Gott nicht kennen, werden ihn irgendwann mal ernten müssen. Und ich glaube, dieser Sturm kommt immer näher. Psalm 77, Vers 18: Die Wolken gossen Wasser aus, als donnerte im Gewölk, und deine Pfeile fuhren daher. Irgendwann kommt eine Vergeltung. Aber bis dann, der König des Norden und seine Macht hinter den Kulissen, sie scheinen zu tun, nur was sie wollen, und sie scheinen zu siegen, wo sie auch ihren Fuß hin stellen. Daniel 11, Vers 40 bis 45. Wir haben ja über diese Verse geredet. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen gegen den König des Nordens. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird mit großem Zorn ausziehen, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu vollstrecken. Gestern haben wir gesehen, dass das der Endzeitkonflikt ist zwischen die Botschaft, die Gott in die Welt hineinschickt, und dem König des Nordens, der mit aller Gewalt alle Tätigkeiten der Erde unter seinem Flügel vereinigen möchte. Und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen dem Meer. Und da haben wir gesagt, King James sagt, in dem Berg der heiligen Zierde. Dann wird er an sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Also wenn dieser letzte Konflikt gewesen ist, dann öffnen sich die Himmel, die Herrscharen des Himmels kommen herab und er kommt zu seinem Ende und er hat keinen, der ihm helfen wird, nicht einen. So, das lehrt die Bibel von dem letzten Konflikt im Kurzen. 2. Mose 14, 9, so jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharaos und mit seiner Heeresmacht. So, wenn die Bibel redet von Rossen und Streitwagen, dann heißt das militärische Aktivitäten. So, der König des Nordens gebraucht militärische Macht, um das zu erreichen, was er erreichen will. Daniel 11, Vers 42 und 43, und er wird seine Hand an die Länder legen und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben. Aber wir sind ja jetzt mit Typologie, mit Typus und Antitypus beschäftigt und so müssen wir umdenken. Es geht nicht um buchstäbliche Länder im Antitypus, es geht um Ideologien. Also die Ideologie des Nordkönigs wird er durchsetzen, wenn es auch militärische Macht gebraucht und wenn es auch die Ökonomie in beansprucht. Und er wird die Gedankengüter der ägyptischen Ansicht wird er überwinden. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Ja, die meisten glauben, das Geld liegt in säkulären Händen, aber wir werden sehen, dass es vielleicht anders ist. Und die Libyer und die Kuschiter, und das haben wir gesehen, sind die Äthiopier, der südlichste Bereich und der nördlichste Bereich, also wieder ein Merismus. Alles wird er im Griff haben, werden in seinem Gefolge sein, sie werden ihm nachgehen. Und wir haben auch schon erwähnt, dass wenn die Bibel redet von Schiffen in dieser Hinsicht, dann geht es um die Ökonomie. Hier ist ein typisches phönizisches Schiff und ein paar Texte dazu, 2. Chroniker 9, 21. Denn die Schiffe des Königs fuhren nach Tarsis mit den Knechten Hurams, Diese Tarsisch-Schiffe kamen alle 3 Jahre einmal und brachten Gold und Silber und Elfenbein und Affen und Pfauen. Also die Schiffe, die bringen die Waren. Psalm 107, 23. Die in Schiffen aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern. Sprüche 31, 14. Sie gleicht den Handelsschiffen aus der Ferne, bringt sie ihr Brot herbei. Und dann nur so ein Text dazu. Psalm 48, Vers 8. Du zerbrichst die Tarsisch-Schiffe durch einen Sturm von wo? Von Osten. Also diese ökonomische Macht, diese Ökonomie, die er beherrscht, wird endgültig zu Ende kommen in dem letzten Konflikt. Wenn Christus kommt, dann endet seine Macht auf allen Ebenen. Seine politische Macht, seine religiöse Macht, seine, ökonomische Macht, die werden alle zu Ende kommen und keiner wird ihm helfen. Aber inzwischen hat er diese Macht. Und wir haben gestern auch eine Typologie studiert von Tyrus und wie diese Macht steht für Eigenschaften, die wir in der Endzeit kriegen in Offenbarung 13. Und wir schauen noch ein paar andere Dinge hier. Jesaja 23, Vers 1. Die Last über Tyrus jammert ihr Tarsisch-Schiffe. Hier geht es um diese Weltmacht über die Ökonomie. Denn Tyrus ist zerstört, ohne Häuser und ohne Einfahrt für Schiffe aus dem Land der Kittäer. Es ist ihnen bekannt geworden. Jetzt hier ist das Schild, das zeigt, wo die alte Stadt Tyrus liegt. Und wie wir ja wissen, es wurde auch vorhergesagt, dass diese Stadt mitten ins Meer geworfen wurde. Und da lag sie, nachdem sie vertrümmert war von Nebukadnezar am Lande, aber sie war nicht im Meer. Und sie musste ein Viertelmillennium warten, bis Alexander der Große kam und einen Weg bauen wollte zu der neuen Inselstadt, die sie gebaut hatten. Und so nahm er die Trümmerhaufen und warf sie ins Meer und da liegen sie. Und das ist interessant, das ist hier eine Erfüllung der Prophezie. Denn ich sitze da auf einer Säule, Tyrus, nichts übrig, mitten im Meer, da liegt sie. Und so wird auch das Ende sein von dieser Macht. Jesaja 17, 13, die Völker rauschen gleich den großen Wassern, wenn er sie aber schilt, so fliehen sie weit davon und werden dahin gejagt, wie Spreu auf den Bergen vor dem Wind und wie wirbelnder Staub vor dem Sturm. So werden sie aufgerollt werden. Aber in der Zwischenzeit leidet die Menschheit und wissen nicht, was ökonomisch am Gange ist. Sie können es gar nicht verstehen. Jesaja 60, Vers 9 und 10 sagen, ja, auf mich warten die Inseln und die Tarsisch-Schiffe kommen zuerst, um deine Söhne aus der Ferne herzubringen, samt ihrem Silber und Gold für den Namen des Herrn deines Gottes und für den Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. So, es scheint, als ob wir an der Verlierseite sind, als ob wir verlieren, aber endgültig wird Gott es überrollen und es wird zu nichts werden. Also wir brauchen uns nicht kümmern, denn wir haben alle die Versprechen der Bibel, die sagt, dass Gott wird für sein Volk sorgen. Ich sehe es fast wie in einem Theater sitzen und wir können schauen, was in der Welt passiert. Und wir haben diese wundervollen Verheißungen, dass wir Gott im Rücken haben. Und was auch mit der Welt passiert. Und wenn die Menschen sich die Haare rausreißen, weil die Benzinpreise steigen und Schwierigkeiten kommen auf uns zu. Es muss kommen. Aber wenn wir fest glauben, brauchen wir keine Angst zu haben. Fremden werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen. Trotz allem, was passiert in der Welt, wird Gott sein Volk nicht im Stich lassen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jesaja 66, 15 sagt, denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Das ist das endgültige Ende von diesem System, das heutzutage so viele Probleme in der Welt verursacht, dass der Mensch verzagen will. Aber wenn wir diese Hoffnung haben, brauchen wir keine Angst haben. Wir können ruhig studieren, was der König von Norden machen wird, wie er die Welt beherrschen wird und wie er es tut. Aber wir können uns fernhalten. Ezekiel 27, Vers 3 bis 36. Und spricht zu Tyrus, der am Meeresstrand liegt und mit den Völkern Handel treibt. Jetzt müsst ihr wissen, dass Nebukadnezar, der König des Nordens, hat diese Macht einkassiert. Er hat sie für sich in Anspruch genommen. Und der antitypische König des Nordens, gleich wie Nebukadnezar, nimmt auch diese ökonomische Macht für sich in Anspruch. Er hat sie im Griff. Wir werden nachher sehen, wie er das macht und durch welche Institutionen. Und diese Macht spielt auch Gott. Tyrus, du hast gesagt, ich bin von vollkommener Schönheit. Also sie denkt, sie ist was Besonderes. Deine Grenzen liegen mitten im Meer. Sie beherrscht die Nationen. Denn Wasser in der Bibel sind die Nationen. Und deine Bauleute haben deine Schönheit vollkommen gemacht. Aus Zypressen von Sinir haben sie alle deine Planken gemacht. Zedern von Libanon haben sie genommen, um einen Mast für dich zu fertigen. Aus Eichen von Baschan haben sie deine Ruder hergestellt. Sie haben dein Deck aus Elfenbein gemacht. Also hier kann man schon sehen, es geht um eine weltweite Aktivität. Elfenbein kommt aus Afrika und von hier und von da. Sie beherrschen alles. Auch die Insel von Kitea kommen da Dinge her, Segel und so weiter, von Ägypten. Und die Einwohner von Sidon und Arvad waren deine Ruderknechte. Deine eigenen Weisen, o Tyrus, die in dir wohnten, waren deine Steuermänner. Also wer zieht die Zügel hinter den Kulissen? Die Weisen in deiner Mitte, die ziehen die Zügel. Und genauso antitypisch, da ist jemand, der alles beherrscht. Die Ältesten von Gebal, das war ein phönizisches Dorf an der Küste. Und ihre Weisen sind bei dir gewesen und haben die Lecks deiner Schiffe ausgebessert. Also wenn etwas schief geht in diesem System, da sind die Weisen auch in diesem inneren Kreis, die sorgen dafür, dass diese Probleme immer geschlichtet wird. Vielleicht hat man hier und da einen Krieg nötig, um dieses Problem, um dieses Leck zu lösen. Vielleicht hier etwas anderes. Vielleicht ein Attentat hier oder da. Naja, so sagt die Bibel, so ging's. Alle Schiffe des Meeres samt ihren Matrosen sind bei dir gewesen. Wie viele? Alle Schiffe des Meeres samt ihren Matrosen sind bei dir gewesen, um Tauschhandel mit dir zu treiben. Hier ist der Typus. Und der Typus, der hat immer einen Antitypus. Wir werden ja gleich sehen, dass er einen hat. Die Perser, die Leute von Lut und Put, waren in deinem Heer. Also nicht nur Leute von diesem typischen Tyrus, sondern auch andere waren in seinem Heer. Er ist multiregional. Er hat eine UNO. Darf man das so sagen? Naja. Und deine Kriegsleute, sie hängten ihre Schilde und Helme bei dir auf. Sie verliehen dir Glanz. Taschenschiffe zogen für dich dahin mit deinen Tauschwaren. Davon wurdest du sehr reich und geehrt im Herzen der Meere. Die Nationen, die haben geschaut. Wer kann Krieg machen gegen diese Macht? Wer kann sie überwinden? Deine Ruderknechte haben dich über viele Wasser gebracht. Ein Ostwind soll dich zerbrechen im Herzen der Meere. Diese Botschaft, diese Gottesbotschaft, ein Ostwind, Christus kommt aus dem Osten, die Wiederkunftsbotschaft, die Adventbotschaft wird ihm endgültig den Nacken brechen. Deine Reichtümer und dein Absatz, deine Tauschware, deine Seeleute, deine Steuermänner, deine Schiffszimmerleute und deine Tauschhändler und alle deine Kriegsleute, die bei dir sind, samt der ganzen Volksmenge in dir, werden mitten ins Meer stürzen am Tag deines Falls. Das ganze System wird vernichtet werden. Also, Volk Gottes, schaut euch an, was in Europa passiert und nicht so eingenommen werden. Sitz im Kino. Schau, was passiert. Auch werden sie sich um deinetwillen kahl scheren und Sacktuch anlegen. Sie werden dich mit traurigem Herzen in bitterer Klage beweinen. Hört ihr Offenbarung in den Ohren? Wenn wir diesen Typus studieren. Und ihrem Jammer werden sie ein klaglich über dich anstimmen und über dich wehklagen. Wer ist wie Tyrus, das so still geworden ist im Mitte im Meer? Die englische Bibel sagt, die Wehen. Nicht hier, aber im Antitypus. Als deine Waren von dem Meer herkamen, ernährst du viele Völker mit der Menge deiner Reichtümer und mit deinen Tauschwaren hast du die Könige der Erde bereichert. Dies ist ein Weltsystem. Dies ist nicht ein lokales System, typologisch. Nun aber, da du zerschellst und von den Meeren verschwunden und die Wassertiefen gestürzt worden bist, sind deine Tauschwaren und all dein Volk in deiner Mitte gefallen. Alle Einwohner der Insel sind entsetzt über dich und alle ihre Könige sind von Schauder erfasst. Ihre Angesichter beben. Am Ende ist da keiner, der diesem System helfen wird. Die Kaufleute unter den Völkern zischen über dich. Du bist zum Schreckbild geworden und bist für immer dahin. Jetzt muss ich euch fragen, diese Verheißung für das typische, wahrhaftige Tyrus, ist es in Erfüllung gegangen, ja oder nein? Ja. Lag die Stadt mitten im Meer? Ja. Es hat vielleicht mehr als 250 Jahre gedauert, bis die Stadt ins Meer geschmissen wurde, aber wurde sie ins Meer geschmissen, ja oder nein? Ja. Also wenn das mit dem Typischen passiert ist, wird es dann auch nicht mit dem Antitypischen passieren? Also wieso haben wir so Angst? Gottes Volk braucht keine Angst zu haben. Gottes Volk muss das Anker sein, woran andere sich festhalten, wenn sie merken, dass sie ertrinken werden. Denn Völker, die zu Tyrus halten, antitypisch gedacht, werden auch ertrunken im Meer. Offenbarung 18, Vers 1 bis 17. Jetzt springen wir von Typus nach Antitypus. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Welcher Engel ist denn das? Das ist der vierte Engel. Die dreifache Engelsbotschaft, Offenbarung 14, ist gebracht worden an die Welt. Jetzt erfüllen sich die Ereignisse, die da in den drei Engelbotschaften verfasst sind. Und dann kommt der laute Ruf. Also wenn das Mahlzeichen des Tieres erstmal zu Gesetz wird, kommt da ein lauter Ruf, nachdem da eine Sichtung war unter Gottes Volk. Und dieser laute Ruf wiederholt die gleichen Warnungen, die auf Tyrus trafen. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist ein Bauhausen der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögeln. Keine schwache Botschaft, eine starke Botschaft. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfängt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Das ist die letzte Warnung an die Menschheit. Ich glaube, sie geht jetzt in die Welt. Vers 9 sagt: Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen. Wer? Die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie in Rauch ihre Feuerbrunst sehen. Und die, wer? Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Das ist der Antitypus. Also nach diesem Antitypus, wer beherrscht die Ökonomie? Der König des Nordens. Denn wer ist der Leiter Babylons? Es ist die große Hure Babylons. Und alle, werden wir sehen, haben gesagt, da sitzt sie auf 7 Hügeln. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern. Genau die gleichen Worte, die wir eben bei Tyrus gelesen haben. Denn in einer Stunde wurde dieses so großes Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne. Also die Ökonomie spielt eine gewaltige Rolle in diesem Endstreit. So wie wir gestern gesagt haben, das Mahlzeichen des Tieres wird durch die Ökonomie erzwungen. Du wirst nicht kaufen oder verkaufen können. Ist das Ökonomie, ja oder nein? Ist doch Ökonomie. Maranatha, Seite 160. Die Ereignisse am Ende der Gnadenzeit und die Vorbereitungen für die Zeit der Trübsal sind deutlich beschrieben. Aber Tausende verstehen von diesen wichtigen Wahrheiten nichts mehr, als wären sie nie offenbart werden. Satan achtet darauf, jeden Eindruck zu verwischen, der sie weise zu erretten machen könnte, und die trübselige Zeit wird unvorbereitet über sie kommen. Je mehr wir uns dem Ende der Weltgeschichte nähern, desto wichtiger wird es, sich mit den Prophezeiungen über die letzten Tage zu beschäftigen. Ich bin so fasziniert, wenn einige Leute sagen: Lass das, ist nicht wichtig. Predige lieber über die Liebe. Das letzte Buch im Neuen Testament ist voller Wahrheiten, die wir verstehen müssen. Die feierlichen Botschaften, wie sie in der Offenbarung angeordnet sind, sollten den, wievielten? Ersten Platz im Denken von Gottes Volk einnehmen. Wir leben in dieser Zeit. Lass mich dazu sagen, keiner wird erlöst, weil er die Prophezeiungen versteht oder weil er die Prophezeiungen gelesen hat. Jeder wird gerettet durch eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Aber wenn ich diese Prophezeiungen verstehe, dann brauche ich auch nicht zu verzagen, wie viele anderen. Und ich brauche nicht stehen und wehklagen und weinen. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, mein Bankkonto wird mir weggenommen. Ich weiß, was auf mich zukommt. Aber ich weiß auch, worauf ich warte. Macht das nicht einen Unterschied? Natürlich macht das einen Unterschied. Die Bibel sagt, in diesem Endstreit, in diesem Buch Offenbarung, gibt es zwei Verbündete. Und diese zwei Verbündete sind das Tier und sein Bild. Und wir lesen davon in Offenbarung 13, und ich will kein Bibelstudium geben, wieder über Offenbarung 13, dann jeder kann sich DVDs ansehen oder was auch immer, um dieses Bibelstudium durchzustudieren. Das Tier ist ganz offensichtlich Papsttum und sein Bild ist die gleiche religiös-politische, das gleiche religiös-politische Modell, das das Papsttum hatte in Europa, wiederhergestellt in den Vereinigten Staaten, nur diesmal mit dem Protestantismus, aber zu Ehren des ersten Tieres. Offenbarung 13, Vers 1, und ich stellte mich auf den Sand des Meeres und ich sah aus dem Meer ein Tier aussteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Also hier ist die Macht, die zwischen den Völkern hervorkam, nämlich die römische Macht, die päpstliche Macht. Sie hatte in sich inkorporiert alle die Eigenschaften von den Mächten, die Daniel beschreibt in Kapitel 7. 7 Köpfe, wenn wir die Köpfe in Daniel 7 zählen, dann sind da 7 Köpfe. Der Löwe hatte einen Kopf und das nächste Tier war der Bär, hatte einen Kopf und das nächste Tier war der Leoparde, der hatte 4 Köpfe und das letzte Tier, das Schreckliche, hatte einen Kopf, das sind 7 Köpfe. Es ist ein Konglomerattier. Das Tier hat die Füße eines Bäres, es steht auf einem mithraistischen persischen System. Er hat den Körper des Leoparden, seine Philosophie ist griechisch. Seine ganze Lebens- und doktrinale Theorie und These sind griechisch, wie wir sehen werden, auch in einigen Zitaten hier in den nächsten Vorträgen. Und sein Mund, der spricht babylonisch. Seine Lehre ist reine babylonische Lehre. Mutter, Kind, Sohn als Götter. Und sein Regierungssystem ist römisch. Und er regiert. Und Wesley hat gesagt, dieses Tier ist das römische Papsttum, wie es seit 600 Jahren hervorgetreten ist, jetzt steht und noch einige Zeit stehen wird. Zu ihm und keiner anderen Macht auf Erden passt der gesamte Text. Jeder Punkt und jedes Detail, wie man äußert deutlich aus folgenden Aussagen ersehen kann. Dieses Tier ist eine geistlich-weltliche Macht im Gegensatz zum Reich Christi. Eine Macht, die nicht bloß geistlich oder kirchlich ist, noch bloß weltlich oder politisch, sondern eine Mischung aus beiden. Das Tier hat eine enge Verbindung zur Stadt Rom. Das wird in Kapitel 17 deutlich. Das Tier existiert gegenwärtig. Es ist nicht Vergangenheit, denn Rom existiert gegenwärtig und erst nach der Zerstörung Roms wird das Tier in den Feuersee geworfen. Daher, was immer es ist, es existiert jetzt. Das Tier ist das römische Papsttum. Die Reformatoren, die waren stark, die haben das gesagt. Das folgt klar aus der dritten und vierten Aussage. Das Tier hat eine enge Verbindung mit der Stadt Rom. Das Tier existiert gegenwärtig. Darum entweder gibt es eine andere Macht, die noch enger mit jener Stadt verbunden ist, oder das Tier ist der Papst. Fertig. Wesley, nicht ich. Erstaunt man, wenn man einen Anruf bekommt, der sagt, du musst nicht den Papst Antichrist nennen. Wieso nicht? Wieso soll ich ihn nicht Antichrist nennen? Er ist doch der Antichrist. Also diese Mächte werden eine Übereinstimmung haben. Das Tier aus dem Meer und dieses Bild Tier, die werden miteinander zusammenarbeiten. Ciao Amerika, interessante Zeitschrift. Unabhängiges Nachrichtenmagazin für Italoamerikaner und Freunde Italiens, Partnerstadtabkommen. Englisch ist Sister City Agreement. Schwesterchen zusammen. Frauen, zwei Frauen. Oh, ist ja herrlich. Und hier unterschreiben sie diese Partnerschaft. Und das war jetzt erst letztes Jahr. Es ist so interessant, wenn Leute glauben, ach, das kann doch nicht dieses oder jenes System sein, dann kommt der liebe Gott und macht immer was ganz Sonderliches. Ich bin so stolz auf ihn. Als Anwalt Joe Grano vor vielen Jahren von einer Romreise nach Washington zurückkehrte, wurde ihm bewusst, dass die zwei Städte mehr gemeinsam hatten als ihren Status als Hauptstadt. Eine natürlich Amerika, der andere Rom. Natürlich sah Joe, dass ihre Kunst und Architektur ähnlich war. Aber er bemerkte auch, dass diese Parallelen womöglich gar nicht zufällig waren, sondern gewollt. Ist das nicht interessant? Oh, ich finde das hochinteressant. Also, das ist nicht zufällig, das ist gewollt. Und es ist auch nicht zufällig, dass da oben drauf, hier auf dem Kapitol, die Göttin steht, die Venusgöttin, da steht sie. Ist auch nicht komisch, dass dieses hier geweiht ist dieser Frau in ihrer Mariaform. Faszinierend. Und da oben auf der Kuppel, da sind die Fascii. Die behaupten, dass das ist das System, das die Welt nötig hat. Ein faschistisches System. Natürlich, wenn wir jetzt heutzutage glauben an den Faschismus oder denken an den Faschismus, dann denken wir immer an Mussolini und Adolf Hitler und oder was auch immer. Das ist nicht Faschismus. Faschismus ist, wenn die Ökonomie, die Industrie und der Staat zusammenschmelzen für die Gemeinschaft. Also Staat und Industrie in Gemeinschaft für das Allgemeine. Und das haben wir seit 1992 in der ganzen Welt, als der Staat die ökonomischen Mächte der Welt, half finanziell. Er hat sich beteiligt mit ein paar Milliarden, um teilzuhaben. Und dann haben wir rein faschistische Systeme. Wir lesen weiter. Er erklärte, die amerikanischen Grundväter wählten die Regierungsform einer Republik, nachdem sie gründlich die Verfassung der Römischen Republik studiert hatten. Als entschieden war, für den Regierungssitz eine neue Stadt zu gründen, war es ganz natürlich, dass sie die öffentlichen Hauptgebäude im römischen Stil errichteten. Das war eine bewusste Entscheidung von Thomas Jefferson und George Washington. Es ist sicher kein Zufall, dass die drei Gebäude, die Legislative, Exekutive und Judikative, repräsentieren Kapitol, Weißes Haus und Oberstes Gericht, letztlich römische Vorbilder haben. Wenn auch bei zwei nur indirekt. Jefferson empfahl dringend, dass das neue US-Kapitol ein Rundbau wird. Als Konsequenz aus seinen Beobachten wurde Joe Grano mit der Zeit zur treibenden Kraft hinter den Bemühungen, Rom und Washington zu Schwesterstädten zu machen. Er hätte sich die Mühe sparen können, ich hätte es ihm sagen können, aus dem Buch Offenbarung, dass es schon lange so ist. Aber es ist ja schön, wenn man so ein Tippfältchen auf den Kuchen legen kann. Die am Dienstag unterschriebene Übereinkunft ist der erste Schritt auf dem Weg, von dem viele Washingtoner hoffen, dass es die Beziehung zwischen den zwei Hauptstädten stärken und der Beginn neuer Projekte und Vorstöße im gegenseitigen Interesse zu sein. Aus diesem Anlass wird der berühmte Kapitol Venus, ist ja interessant, eine der besterhaltenen Skulpturen aus der römischen Artikel bis 5 September in der Westrotunda der Nationalen Kunstgalerie ausgestellt. Dieses Meisterstück, hört euch das an, von fast 2 Meter Höhe hat erst einmal zuvor Rom verlassen, nämlich als Napoleon sie 1797 erbeutete. Sie wurde 1860 zurückgegeben. Ist das nicht interessant? Und jetzt sitzt sie da. Oh, da ist die Schöne. Und diese Göttin, die pragt ja da oben auf dem Kapitol auch. Und diese enge Beziehung zwischen diesen beiden Städten, naja, die hat die Bibel schon lange vorhergesagt. Die Kapitol Venus, und da ist sie. Und the US State Department, ganz offiziell, hat das Folgende gesagt in ihrer Bemerkung, als diese Städte, diese Übereinkunft kam, sagte der Mann: Guten Tag, das ist ganz offiziell jetzt der Staat. Es ist mir eine Ehre, heute Zeuge der Unterzeichnung der Partnerstädte-Abkommens zwischen Washington DC und Rom zu sein. Zu Anfang möchte ich den Bürgermeister Gray und so weiter danken, ist ja uninteressant. Und dann sagt er, wir haben einen kulturellen Austausch erlebt. Man könnte sagen, Washington und Rom bilden ein historisches Powerpaar. Danke. Einige der wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte haben sich in diesen 2 Städten zugetragen. Dazu sind beide Hauptstädte für ihre Nationen Leuchtfeuer der Kultur und Diplomatie. Um diese Geschichte und Kultur aufzunehmen, strömen Amerikaner nach Washington und bewundern historische Städte, die über 200 Jahre alt sind, während Italiener nach Rom strömen, um historische Plätze zu bestaunen, die über 2000 Jahre alt sind. Faszinierend. Ein anderer kultureller Aspekt ist der Sport, und beide Städte sind begeisterte Anhänger ihrer Sportmannschaft. Und obwohl wir unsere Teams lieben, dürfen wir nicht vergessen, dass sowohl Rom als auch Washington Regierungssitze sind und Orte, an denen bedeutende globale Entscheidungen fallen. Dann könnte man sagen, dass in diesen Städten die Politik der Lieblingssport war, ist und immer sein wird. Sollen wir Ihnen sagen, dass das nur sein wird, bis der Sturm aus dem Osten kommt? Ja, ist das nicht interessant? Vatikan fordert globale Wirtschaftsaufsicht. Wir wollen die Wirtschaft jetzt voll im Griff haben in der ganzen Welt. Wir wollen sie beherrschen, aber wer soll sie beherrschen? Der Vatikan forderte am Montag eine Revision des Weltfinanzsystems und schlug erneut vor, eine supranationale Instanz zur Beaufsichtigung der globalen Ökonomie einzusetzen. Es sei nötig, mehr demokratische und ethische Prinzipien. Wessens ethische Prinzipien denn? In den Markt zu bringen, der Amok laufe, hieß es. In einem Bericht des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden argumentierte der Vatikan, dass Politik, die für die Allgemeinwohl verantwortlich ist, für das was wohl? Das Allgemeinwohl. Also Staat und Ökonomie in Gemeinschaft für das Allgemeinwohl. Was für ein Regierungssystem ist das? Hilf mir wieder. Faschismus. Wichtiger sein muss als Wirtschaft und Finanzen und dass bestehende multinationale Einrichtungen wie der Internationale Währungsfonds nicht angemessen auf die globalen Wirtschaftsprobleme reagiert hätten. Wir müssen also, diese nationale Regierung allein hätte nicht die Macht, dieser Herausforderung zu begegnen. Ja, wer soll denn das dann beherrschen? Es ist Zeit, Instituten mit weltweiter Autorität ins Auge zu fassen. Denn es geht heute um das Wohl und Wehe lebenswichtiger Güter der gesamten menschlichen Familie. Wir sind also vom Typus übergegangen zum Antitypus. Regional, weltweit. Und das war der Redner vom päpstlichen Rat. Wir sollten keine Angst haben, neue Ideen einzubringen, selbst wenn die bestehenden Kräftegleichgewichte zur Beherrschung der Schwächsten destabilisiert werden könnten. Also es macht nichts, wenn einer hier untergeht oder einer da untergeht oder vielleicht ein Staat in Blut vergießen. Naja, das ist ja kein Problem. Und dann sagt er, der Inhalt erinnerte an die Parolen von Protestbewegungen gegen die finanzielle Weltordnung, wie den Indignados in Madrid und Occupy Wall Street in New York. Okay, also der Inhalt des päpstlichen Dokuments erinnert an die Ideale und die Wünsche von den Indignados und den Occupy Wall Street Menschen, die alle jetzt in Aufstand kommen. Jetzt frage ich nur die Frage, wer steht denn hinter all diesen Aufständen? Ist das nicht eine gute Frage? Dennoch, so Vatikanvertreter, sei das Dokument kein Manifest für unzufriedene Dissidenten. Die Vorschläge im Dokument scheinen auf einer Linie mit denen der Indignados zu liegen. Immer wieder das Wort Indignados, Indignados, Indignados. Und Papst Benedikt, der steht voll dahinter. Er sagt, ja, das ist, was wir wollen. Obwohl der Papst am Entwurf des Montag veröffentlichten Dokuments nicht beteiligt war, verfolgen der Heilige Vater und der Heilige Stuhl diese Themen mit besonderer Interesse. Wer gab dir denn die Macht, um diesen Stuhl zu besitzen? Was sagt die Bibel? Naja, wir brauchen nicht alles zu lesen, was da steht. Wir haben den Kern. So, wenn wir alles im Griff haben, dann müssen wir erst das, was jetzt existiert, entfernen. Es muss eine total neue Ordnung kommen. Und wenn da dann ein Problemchen hier und ein Problemchen da ist, das ist nicht so wichtig. Fangen wir an mit Griechenland. Acropolis now, world economy, Weltökonomie. Kommen wir, krachen Sie mal zusammen. Aber langsam, langsam. Nicht zu hart drücken, nur genug, dass wir neue Gesetze bekommen und neue Regeln, die dem ersten Tier zu ehren sind. Seid ihr mit mir? Wollen wir gucken, ob so ist. Spanische Proteste, das sind die Indignados. Teil der spanischen Finanzkrise 2008 bis 2012, der europäischen Staatsschuldenkrise und der Auswirkung des arabischen Frühlings. Eins und das Gleiche, gesteuert durch die gleichen Mächte. Hier ist eine weltweite Aktion, um alle ökonomischen Prozesse der ganzen Welt zu beherrschen. Hier kommt etwas. Und hier ist Russian Television, russisches Fernsehen. US-Polizei besprüht friedliche Studenten. US-Polizisten haben am Freitag Pfefferspray gegen Studenten eingesetzt, die da bei dem Occupy Wall Street tätig waren. Also diese Proteste sind weltweit, weltweit. Sie sind in Europa, sie sind in Amerika, sie sind in Afrika, sie sind in China, sie sind überall. Das ist ein weltweiter Druck. London Riots, David Cameron, Chair to the Cobra Meeting. Landweit, weltweit. London Krawalle, 9. August 2011. Aufruhr in Tottenham, London Not. UK Riots, before and after images of the devastation. Ja, es ist ein weltweites Problem. Indignados Film bringt dieses Occupy Wall Street zu dem großen Schirm. Indignados Film bringt Occupy Ideen auf die Kinoleinwand. Und das ist das erste Mal, wo etwas auf die Leinwand kommt, vor dem es eigentlich geschehen ist. Traditionell werden Ereignisse erst dann verfilmt, in den Kinos gebracht, wenn eine Weile vergangen ist. Aber einer der meistdiskutierten Premieren beim Berliner Filmfestival beschreibt ein historisches Kapitel, das großteils noch geschrieben wird. Die Occupy-Bewegung. Wie sind die denn so schnell? Wie kriegen die denn das recht? Was sind denn diese Proteste überall? Schlagen wir mal ein bisschen nach. Wikipedia, ja nicht gerade die beste Quelle, aber wir lesen mal. Die spanischen Proteste 2011, 2012, auch Bewegungen 15 Mai und Empörtenbewegung, Indignados, die Empörtenbewegung genannt, sind eine Reihe fortlaufender Demonstrationen in Spanien, die aus sozialen Netzwerken und der Bewegung Echte Demokratie jetzt sowie aus anderen digitalen Bürgerplattformen und 200 weiteren kleinen Verbänden heraus entstanden sind. Die Proteste begannen am 15. Mai mit dem ersten Aufruf in 58 spanischen Städten. Gefordert wurde eine radikale Politikwechsel in Spanien, da die Demonstranten sich von keiner der traditionellen Parteien repräsentiert sehen. Wir brauchen ein neues System. Ein total neues System. Und der Vatikan hat gesagt, ja, was die sagen, das wollen wir. Also, wer steht dann dahinter? Die Empörte, und das gießt nach Tunesien und fließt über nach Ägypten und Aufstände in Frankreich und Griechenland und in Afrika und in der ganzen Welt. Obwohl die Demonstranten eine uneinheitliche und vieldeutige Gruppe darstellen, verbinden sie die entscheidende Ablehnung von Arbeitslosigkeit, Sozialkürzungen, spanischen Politikern, dem jetzigen Zwei-Partei-System und so weiter, Banken, politischer Korruption und so weiter und so weiter und so weiter. Daily Bell. Sie behaupten hier, dass das Geld sich ändern muss. Spanien bannt Bargeld. Spanien hat Bargeldgeschäfte über 2500 Euro verboten. So allmählich verschwindet auch die Möglichkeit, und wenn es ganz und gar verboten wird, naja, dann kann man nur durch die Bank Handel treiben. Nur durch die Bank. Man kann sich nichts unter dem Kopfkissen mehr verstecken. Und was, wenn man da nicht mitmacht, so wie die lieben Leutchen sagen? Können sie dann nicht sagen, wir schließen eure Bank und jetzt kannst du nicht mehr kaufen und du kannst auch nicht mehr verkaufen. Jetzt krepiere oder mach,
wie ich sag.
Ist es möglich? Ist es jetzt schon möglich? Natürlich, sie üben es. Sie üben es. Ich las hier auf diesem Blatt von Russian Television, russischem Fernsehen, was dieser Mann, Adrian Salbuki, schreibt über Europa, und mir fiel der Kiefer runter. Der Mund öffnete sich. Hä? Hier ist ein politischer Analyst und er beschreibt das Buch Offenbarung, ohne dass er weiß, was er tut. Und ich denke, meine eigenen Leute schlafen und spielen Kirche. Und hier ist ein Stein, der schreit. Ja, schau mal hier, schau mal hier. Ein Stein. Komm, ich lese euch mal vor, was ein Stein. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Die Steine werden schreien. Seit vielen Jahrzehnten findet vor unseren Augen ein realer Umbau des gesamten Planeten statt. Weil er aber schrittweise geschieht, bemerken oder verstehen die meisten Leute nicht, was vor sich geht. Wie der sprichwörtliche Frosch, wirft man ihn in kochendes Wasser, springt er vor Schmerzen hinaus und überlebt. Setzt man ihn jedoch in immer wärmeres und wärmeres Wasser, naja, dann stirbt er endgültig. Was man als neue Weltordnung, Globalisierung oder mein Favorite Weltregierung bezeichnet, beschreibt die langfristigen Ziele einer sehr mächtigen globalen Elite, die in allen Ländern eingebettet ist, vor allem in den USA und Europa, und von ihnen deren Ressourcen, Öl, Geld, Wirtschaftskraft, militärische Schlagkraft, natürliche Rohstoffe besitzt, verwaltet und lenkt, um ihre supranationale Agenda zu verfolgen. Hat der Mann das Buch Offenbarung gelesen? Er kommt aus Argentinien. Ich nehme an, er ist katholisch. Dieser hochkomplexe, ganzheitliche, umfassend geplante Prozess, liest mal, was er sagt, geplante Prozess erklärt weitgehend, wenn nicht vollständig, warum wir in Politik, Finanzen und Wirtschaft ständig Gewalt, Chaos und Ungerechtigkeit beobachten. Gutes strategisches Vorgehen beinhaltet aber auch Experimente, Versuche, Testszenarien, Kriegsspiele. Mein Heimatland Argentinien und ganz Lateinamerika waren mehrfach Ziel solcher Experimente. Mein Land auch, Afrika, Südafrika, ganz Afrika. Etwa vor 10 Jahren, als das internationale Bankenkartell im Verein mit so und so und so und so und US-Finanzministerium und so weiter in den Qualitätsmassenmedien darauf hinwirkte, Argentiniens Finanz- und Geldsystem zusammenzubrechen zu lassen und gleichzeitig alle ihren im Land ansässigen Banken zu retten. War das nicht interessant? Die Leute waren über Nacht arm. Die Argentinier mussten mit ansehen, wie ihr Geld in den Banken eingeschlossen wurde, ihre Dollaranlagen willkürlich und zu betrügerischen Wechselkursen in wertlose gewordene Pesos getauscht wurden. Als die Übergangsregierung bis heute Maßnahmen ergriff, die stets im Interesse der lokalen und internationalen Banken waren, das Ergebnis für Argentinien: das Bruttosozialprodukt fiel 2002 um 40-50%. Unserer Bevölkerung geriet unter die Armutsgrenze. Die meisten haben es nie herausgeschafft. Gewalt und Tod auf unseren Straßen, Schließungen, Pleiten, ein ausgewachsener Sozialkrieg. Alle diese Dinge hatten sie ja schon erlebt. Aus dem um ein Haar ein Bürgerkrieg geworden wäre. Aber nicht eine einzige Bank machte dicht. Spulen wir zum heutigen Griechenland, Irland, Italien, Spanien, USA, Großbritannien, Portugal, Island. So spielt sich das Gleiche auch dort immer wieder ab. Ohne Zweifel geht es nicht um Fehler irgendwelcher Regierungen, sondern um ein reales Modell zu beherrschen ganzer Nationen durch die Auferlegung unnötiger und falscher öffentlicher Schulden. Einer der Hauptlehren aus Argentinien war, wie man wir sind das Volk durch psychologische Kriegsführung mit Hilfe der kontrollierten Medien beherrschen kann. Ein Psychokrieg. Wir wollen die Menschen in eine Richtung denken lassen, sodass die Bevölkerung am Ende alle Schwierigkeiten akzeptieren, während die Täter in Banken und Regierungen nichts von ihrem Geld verlieren und an der Macht bleiben. Schreibt gut, ne? Ist die Europäische Union vielleicht ein ähnliches Experiment? Nur in viel weiterem und größerem Umfang? Ein Experiment, wie man völlig verschiedene Länder mit unterschiedlichen Sprachen, Rechtsordnungen, Kulturen wie Geschichten von Krieg und Hass untereinander alle in die Zwangsjacke einer bürokratischen Union bringt, die ihnen ihre nationale Souveränität immer mehr wegnimmt? Eine Art Handbuch für freiwillige Unterordnung der 27 Mitgliedstaaten der EU, damit sie eine Rechtsverwaltung, ein Parlament, einen ungewählten Präsidenten, eine Armee, eine Flagge, eine Währung akzeptieren? Was lernen die Globalisten von den Problemen der EU? Sind die wachsenden Euro-Wehen ein Hinweis dafür, dass nicht mehr als einem Jahrhundert Euro-Bauern wir nur Zeuge einer kontrollierten Sprengung der EU werden, um sie zu etwas Neuem wieder aufbauen zu können? Womöglich wird sie zu etwas geformt, das ihrem Herzenswunsch näher liegt, wie die alte britische Fabian-Gesellschaft sich einst ausmalte, die schrittweise Umsetzung einer sozialistischen Weltregierung beforderte. Ist die EU ein Zwischenstadium aus dem harten Weg zur Weltregierung? Wie Richard Gardner, Mitglied vom Council of Foreign Relations, und wenn diese Leute reden, müssen wir hören, 1974 in einem Artikel in Foreign Affairs andeutete, ein Stadium, wo Recht, Politik, Handel, Finanzen, Soziales, Kultur, Medien, Geld, Militär und viele, viele, komm, wir machen Religion auch noch dazu, andere Komplexe glattgebügelt, umstrukturiert, neu ausgestattet werden, um ein größeres Ziel zu dienen? Werden wir bald den Zusammenbruch des Euros erleben? Nicht als bedauerlichen Unfall, sondern als geplanten Megaprozess, den zusammen mit den hyperinflationären US-Dollar man bewusst in einen kontrollierten Kollaps trudeln lässt, um ihn dann durch eine neue Weltwährung zu ersetzen, die von einer Art zukünftigen Weltzentralbank, nimmt man diese Worte, die sind nur ein paar Monate alt, aber was der hier spricht, passiert schon, ist jetzt schon in Europa zum Teil. Faszinierend. Der stets gut informierte, jetzt dachte ich, mich schlägt der Hammer. Puff. Dieser Mann ist ein säkulärer Mann, weiß von Bibelprophezeiungen wahrscheinlich überhaupt gar nichts, fasst das Ganze von seinen, von dem, was er sieht in der Welt, zusammen und dann schließt er mit den folgenden Sätzen. Der stets gut informierte Vatikan scheint das zu erwarten, wie aus dessen kürzlichem Ruf nach einer neu gestalteten globaler Institutionen hervorgeht. Ein sicheres Zeichen, dass die alten Männer, die über die Flure des Vatikans schreiten, sich einmal mehr ihren Platz unter der kommenden Sonne sichern. Ach, will jemand ihm nicht das Buch Großer Kampf schicken, bitte? Such mal seinen Namen und schick ihm das. Ich werde gleich noch was von ihm lesen. Der gesteuerte Kollaps des Euros durch Auseinanderbrechen und des US-Dollars durch Inflation, dazu eine maßgeschneiderte Version des arabischen Frühlings vor Europa, die USA und andere, die die nationale Souveränität auf dem ganzen Planeten weiter aushöhlt, angefeuert von einer Reihe gezielter Kriege und untermauert von einem wachsenden Psychokrieg durch die westlichen Medienmonopolien. Hört sich das an wie ein Gegenkrieg des Königs des Nordens gegen den König des Südens, ja oder nein? Hier kommt er. Er kommt mit seinen Streitwagen, er kommt mit seiner Ökonomie, er kommt mit seinen Schiffen, er wird den Südkönig überrollen. Und wir sitzen mittendrin und schauen, ja, wir haben eine Rente, wir haben eine Rente, wir haben eine Rente, wir haben keine Rente. Das ist tragisch. Aber wenn wir sagen können, wir wissen, hier geht die Rente, wir wissen, hier geht die Rente, hopps, da ist sie, wir haben aber noch einen lieben Gott. Wäre das nicht schön? Wäre das nicht schön? Also der arabische Frühling, dieser Aufbruch, die Systeme, die selbstständig sein wollen in dieser neuen Welt, die behaupten, wir können überleben, durch uns nicht zu unterordnen an dem Weltniveau und Weltsystem, das von diesen Mächten beherrscht wird, müssen verschwinden und sie werden verschwinden. Wir haben in dem letzten Vortrag gesehen, dass die großen Logen überall verbreitet waren. Die haben nicht öffentlich regiert, aber jetzt durch die muslimische Brüderschaft, die eigentlich aus den Logen hervorgeht, beherrschen sie alles, was übrig bleibt nach dem Chaos. So was in Syrien passiert, was wahrscheinlich morgen in Libyen, auch in Lebanon passiert, alle diese Dinge, ist genau die gleiche Steuerung, genau die gleiche Aktion. Was morgen vielleicht in China passiert, genau die gleiche Aktion. Hier ist der gleiche Schreiber. Ich kann nicht alles lesen, nur so ein bisschen. Arabische Frühlinge sind nicht so spontan, wie die westlichen Mainstream-Medien uns gerne vormachen möchten. Ihre Anstifter hinter den Kulissen kommen immer etwas Hilfe von ihren megaplanenden Freunden der globalen Machtelite. Jetzt werden, ich weiß, viele werden schreien. Darf ich das Wort überhaupt in meinen Mund nehmen? Verschwörungstheorien! Aber das sind doch jetzt Tatsachen, das sind doch nicht mehr Verschwörungstheorien. Wir lesen ja nur, was passiert an der Front in der Welt heute. Und wir schauen ja nur, wie die biblische Prophezeiung in Erfüllung geht. Das ist keine Verschwörung, das ist einfach nur eine Tatsache. Und wir müssen noch sehen, wer hinter den Kulissen wirklich der Drahtzieher ist. Wir sagen ja nur bis jetzt, die Bibel sagt es, die Bibel sagt es, die Bibel sagt es, es ist das kleine Horn. Aber es gibt ja viele, die sagen, pff, wie soll das kleine Horn denn das schaffen? Werden wir ja sehen. Für aufgeweckte Zeitgenossen sind sie nichts als Marionetten, die letztlich irgendwie von der Geldelite gesteuert werden. Bankkartellen, aber wer beherrscht denn die Bankkartellen? Öl- und Bergbaugesellschaften, wer beherrscht die denn? Medienmogulen, wer beherrscht denn die? Das müssen wir uns ja auch fragen, oder? In der Tat ist dies eine ganz neue psychologische Form der Kriegsführung. Die globale Mainstream-Medien werden faktisch zu geistigen Massenvernichtungswaffen. Ich mache mir das manchmal so zum Spaß, wenn ich einen Vortrag fertig ausgearbeitet habe oder keine Lust mehr habe. Dann gehe ich von einem Nachrichtensender mal zum anderen. Und ob du jetzt CNN anklickst, genau die gleiche Nachricht wie auf BBC, genau die gleiche Nachricht wie auf all den anderen Sendern. Können die dann unabhängig sein voneinander, wenn sie alle das Gleiche bringen? Vielleicht die Ordnung ist ein bisschen anders, aber es ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Also sagt er, wie wird es denn gemacht? Militärinvasion erlaubt direkte Kontrolle. Also wenn jemand nicht will, bumm, kipp ihn um. Militärputsch, das ist vielleicht einfacher. Dann siehst du nicht aus wie der große Bulli. identifiziert und unterstützt inländische Verbündete und Verräter in den Armeen und in der Bevölkerung. Naja, dann kippst du das um, was da innen ist, und du machst was Neues. Das sehen wir ständig in den Medien. Einige, wenn da ein Putsch ist, ist da Riesenaufregung. Schiffe aus Amerika kommen, reißen den aus dem Sattel und tun den katholischen Mann wieder auf den Stuhl. Haben wir ja auch gesehen. Haben wir das nicht gesehen? Haiti und so weiter. Andere, oh, ein Putsch, wie schrecklich. Unartiger Junge, mach weiter. Schaut mal in den Medien. Wieso sind sie nicht konsequent? Finanzputsch, Bankkartelle drücken eine Regierung an die Wand. Politischer Putz, flexibler Einsatz diverser Krisen und so weiter. Sozialer Putsch, der heutige Psychokrieg. Zuerst plant man innere soziale Missstände und Probleme und so weiter. Und dann gebraucht man die Medien und tschick, 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 da geht's. Das ist, wie es heute gemacht wird. Und wer hat das alles im Griff? Der Verfasser, der diese Artikel schreibt, ist Adrian Salbucki, er ist politischer Analyst, Autor, Sprecher und Radio- und TV-Kommentator in Argentinien. Und da ist seine Webseite. Ich nenne es nur, weil hier ist ein Stein, der schreit und sagt, schaut Menschen, hier ist was los. Und ich sehe mit meinen Augen, dass der Vatikan irgendwie dahinter steckt. Sagt dieser Mann. Er kann es nicht beweisen, er weiß nicht warum, aber er sieht's. Und wir? Nur nichts sagen. Hier ist ein interessanter Artikel. Biography of Hassan al-Banna, westliche versus islamitische Demokratie. Der Unterschied ist natürlich folgender. Westliche Demokratie gründet sich auf das Konzept der Souveränität des Volkes. Islamitische auf das Prinzip des Kalifats, der Führerschaft durch das Volk. In westlicher Demokratie ist das Volk souverän. In Islam liegt die Souveränität bei Gott. Und die Menschen sind seine Kalifen oder Untertanen. Im Westen machen die Menschen selbst die Gesetze. Im Islam müssen sie den Gesetzen folgen und gehorchen, die Gott durch seine Propheten mitgeteilt hat. Also hier haben wir zwei Systeme. Und die Menschen können nicht verstehen, Demokratie ist doch Demokratie. Nein, Demokratie ist nicht Demokratie. Es kommt darauf an, wer die Demokratie ausübt und was die denken, was ihre Denkweise ist. Jetzt, ich will nur ein bisschen, wie soll ich das sagen? Was, wenn da auch ein anderer Gott ist? Nicht der Gott, aber ein anderer Gott, der behauptet, dass er Gott ist. Und er hat Ideale und Ziele und Regeln und Gesetze. Was, wenn der sagt, wir wollen eine Demokratie, aber wir wollen eine Demokratie mit Moralität? Haben wir da nicht das Gleiche wie beim Islam? Nur mit einem anderen Gott im Westen? Aber dieser Gott gibt sich nicht aus als der biblische Gott, sondern er sitzt da auf seinem Stuhl, wo er nicht sitzen darf eigentlich, und macht Gesetze, die kontra Gott sind, und behauptet, die Welt muss sich danach richten. Ist das nicht möglich? Dann haben wir genau das Gleiche. Jetzt, wie kann ich euch dazu bringen, wenn ich dieser Mann wäre, um diese Gesetze von mir zu akzeptieren? Was, wenn ich euch so Angst mache vor diesen muslimischen Gesetze, dass ihr lieber sagt, bitte nicht das. Aber dann sagt die Welt, ja, aber ihr habt keine Moralität. Schau mal, was für ein Chaos da ist. Wenigstens in dieser Moralität, wenn ihr mal klaut, weg ist die Hand. Wenn ihr wieder mal klaut, weg ist die andere Hand. Dann musst du so klauen. Dann wird das Klauen aufhören. Was, wenn wir sagen, komm, wir geben euch diese Gesetze, dann haben wir wenigstens Ordnung. Wird der Westen nicht schreien, nein, 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 bitte etwas anderes. Und was, wenn der Mann auf seinem Stuhl dann kommt und sagt, komm, 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 Macht das so, wie ich sage. Dann habt ihr eine Moralität, aber ist doch nicht so schlimm wie die Moralität. Werdet ihr dann sagen, ja, lieber das als das, oder nicht? Times Online. Bürgerliche und religiöse Gesetze in England. Eine religiöse Perspektive. Rowan Williams. Er sagt, wir müssen ein paar Scharia-Gesetze in England einführen. Und da ist ein voller Bericht. Wir haben so viel Chaos, wir brauchen Scharia-Gesetze auch in England. Und das Volk schreit, nein, nein, bitte nicht das. Was, wenn sie sagen, wir machen's? Sie würden sich auflehnen. Und wenn sie dann hören, komm, wir machen lieber schönere Gesetze, so wie der Mann vom Stuhl es sagt. Oh, ja, bitte, wohl unterschreiben wir. Globalisten und Islamisten den Konflikt der Zivilisationen anschüren für eine neue Weltordnung. Robert Dreyfus schreibt das Wesen der Organisation der Muslimbrüder. Die wahren Muslimbrüder machen sich niemals die Hände mit Töten, Verbrennen und so weiter schmutzig. Sie sind die geheimen Banker und Finanziers hinter den Kulissen, Mitglieder der alten arabischen, türkischen oder persischen Familien, deren Abstammung sie in den Oligarchen-Eliten stellt, mit tadellosen Geschäfts- und Geheimdienstverbindungen zum schwarzen Adel in Europa und besonders zur britischen Oligarchie. Sie sitzen also alle in den britischen und östlichen Logen. Ich schreibe das nicht, ich zitiere es nur. Und Muslimbrüder heißt Geld. Gemeinsam kontrollieren sie wahrscheinlich zig Milliarden Dollar und sofort flüssigem Kapital und weitere Milliarden an Tagesgeschäften von Ölhandeln und Banken oder Drogen, illegalen Waffenhandel bis zu Gold- und Diamantschmuggel. Alles wird beherrscht hinter den Kulissen. Aber wer beherrscht es dann? Also hier ist meine Frage. Wer ist die Macht hinter der Macht? Es gibt nur eine Macht, das sind meine Gedanken hier, die ihre Fangarme überall hat und Kontrolle ausüben kann, indem sie ihre Geheimmiliz an strategischen Orten platziert und die Frontorganisationen von innen dirigiert. Es gibt nur eine Macht, die das kann. Diese Macht ist das Papsttum. Und seine einflussreichsten Agenten neben den zahlreichen anderen päpstlichen Orden sind die Ritter von Malta, die Jesuiten und Opus Dei. Zusammen beherrschen sie praktisch jede andere Geheimgesellschaft, jede politische und militärische Einrichtung sowie die politischen Vordenker der neuen Weltordnung wie die CFA, Trilateral Commission, Bilderberger und wie sie auch alle heißen. Das Papsttum beherrscht, nein, nicht nur beherrscht, nicht nur kontrolliert, sondern gründet sie alle. Und wenn das so ist, dann hat die Bibel recht. Und wenn das so ist, dann hat nicht nur die Bibel recht, aber dann ist die Drei-Engel-Botschaft richtig. Und das heißt, es gibt nur einen Gegner gegen dieses System. Und es gibt nur eine Hoffnung für die ganze Welt. Und das ist die Drei-Engel-Botschaft akzeptieren. Da sind die Ritter von Malta. Da stehen sie bei ihrem König. Links und rechts stehen sie. Da ist der Großmeister. Er muss immer ein Adliger sein. Er muss immer Königsfamilie sein. Aber er muss den Ring küssen. Frater Matthew Festing, Großmeister, da ist er, Ritter von Malta. Da steht er beim Papst. Kann euch gleich ein Bild zeigen, wo er den Fuß küsst. Komm, wir gehen zu ein paar wichtigen Organisationen, die die Finger in der ganzen Welt haben. CIA. Wer gründete das CIA? Es war der katholische Ritter von Malta, William Donovan. Er wird als Vater der CIA betrachtet. Vor der Gründung der CIA war er Leiter des OSS, Office for Strategic Services. Also wer gründet die CIA und wer ist der Vater der CIA? Ein Ritter von Malta. Wem ist er unterordnet, wenn er ein Ritter von Malta ist? Doch dem Papst und dem Papst allein? FBI. Wer gründete das FBI? Es war Charles Joseph Bonaparte, mächtiger römisch-katholischer Ritter von Malta. Das ist keine Verschwörung. Das ist eine Tatsache, der auch Kurator der katholischen Universität in Amerika war. Wenn wir wissen wollen, wie die Welt beherrscht wird und wer sie beherrscht, dann müssen wir diese Dinge betrachten. Und wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, es kann nicht sein, denn wie kann ein lieber deutschsprachiger alter Mann die Welt beherrschen? Die Entstehung des Opus Dei, der Weg, eine Sammlung von 999, dreh das mal auf den Kopf, religiösen Leitstätten von Escriva, dem Gründer Opus Dei, betont, dass wahre Christen diszipliniert und einem geistlichen Leiter gehorsam sein müssen. Hallo, wer ist dieser geistliche Leiter? Endgültig, wer ist er? Muss der Papst sein, denn Opus Dei kniet ja zum Füßen des Papstes. Und wenn sie dir einen Untergeordneten als Leiter geben, einen Coach, der uns lehren soll, wie und wo und was lang geht, ich brauche keinen Coach. Ich kann mich mit meinen Mitarbeitern unterhalten, ich kann ihren Rat annehmen, ich kann sie fragen um Rat, aber einer, der mir sagt, wo es lang geht, ich habe nur einen. Und das ist Jesus Christus, der sagt mir, wo es lang geht. Also ich muss gehorsam sein diesem Leiter gegenüber und in allem muss ich dieses Gesicht sehen. Dieses Buch, The Kingdom Come, Ihr Königreich komme. Interessantes Buch, nicht alles, was da drin ist, kann man, das ist ein Journalist, der hat das untersucht und alle die Verbindungen und so weiter und wo sie alle tätig sind, hat er da aufgeschrieben. Er versteht nicht immer, was los ist, weil, naja, die Welt kann es nicht verstehen. Aber dieses Buch zeigt, dass Opus Dei zur überragenden Finanzmacht der katholischen Kirche geworden ist. Seine Mitglieder durch eine Mischung aus geheimen Riten und der Forderung absoluter Gehorsams beeinflusst sein. Sie haben so viele Frontorganisationen und ökonomische Instituten und zig Banken, wo das Geld von einer zur anderen geht. Sie handeln in Waffen, sie rüsten ganze Organisationen aus. Alles in dem Buch, inklusive muslimische Terrororganisationen. Und man kann nicht verstehen, wie kann eine Institution so etwas erreichen? Opus Dei, das Werk Gottes. Welchem Gott? Dem himmlischen Gott? Um Menschen die Finanzen zu nehmen? Um Menschen zu töten? Trilateral Commission. Wer steht denn da in der Mitte von all diesen wunderbaren gekleideten Menschen? Wer steht denn da in der Mitte? Das ist der Papst. Also wenn an so ein Bild gemacht wird, und alle umringen ihn. Wer ist die Hauptperson hier im Saal? Es ist der Papst. Und hat diese Kommission überhaupt Mächte? Wer ist denn das? Die Jesuiten. Die Männer in Schwarz, da sitzen sie ihm im Rücken. Der Mann in Weiß und die Jesuiten. Was beherrschen die denn alles? Wo stecken die denn? In welchen Instituten? In welchen Universitäten, in welchen Gremien, in welchen Regierungen, wo sie sitzen und neue Gesetze entwerfen. Louis F. Ware schreibt in seinem Buch Middle East Ferments, aber heute, so unglaublich es erscheinen mag, verkünden viele protestantischen Prediger, dass die von Gott inspirierten prophetischen Auslegungen der Reformatoren so überzeugend vorgetragen haben und die das Bollwerk der großen protestantischen Reformation waren, im Irrtum sind. Und dass daher die tragende Säule, das Fundament der gottesgesandten Reformation, eine Fehlinterpretation der Bibel war. Wie kam es zu diesem Wandel? Wer steckt dahinter? Die Antwort ist klar und deutlich: die Jesuiten. Die Jesuiten. Der Papst hat seine Macht, er gebraucht sie. Wer sind denn die leitenden Brüder von der Trilateral Commission? Und das ist ihre eigene Webpage. Und knüpft das mal hier oben auseinander und leg's nebeneinander. Was haben wir denn da? Da haben wir eine 666. Mario Monti, ist euch der Name bekannt? Vorsitzender Europas. Und da haben wir einen in Asien und einen in Amerika. Das sind die Hauptleute. Willkommen auf der Webseite der Trilateralen Kommission. Das ist ihre offizielle Webseite. Nie glauben, was die sagen, denn die gehören zu der Brüderschaft da. Die Kommission wurde 1973 ins Leben gerufen, um erfahrenen Führungspersonen aus dem privaten Sektor ein Diskussionsforum zu globalen Fragen zu geben, in einer Zeit, als es an Kommunikation und Kooperation zwischen Europa, Nordamerika und Asien mangelte. Wir wollen alle zusammenbringen, wir diskutieren bloß. Aber der Papst steht in ihren Reihen als Hauptperson. Und wen gebrauchen sie in den Regierungen? Auch wenn wir nur eine kleine Gruppe sind, ganz winzig klein, und nur wenige Male im Jahr zusammenkommen, legen wir großen Wert auf eine Webseite, wo die Akademiker und die Forscher schauen können, was für wichtige Werke wir tun. Ja, wer sind denn die Mitglieder so unter anderem? Trilateral Commission, wir haben schon gesehen, Mario Monti ist der europäische Vorsitzende, hier sind ein paar andere, naja, ist nicht so wichtig. Aber interessant, Seite 5, das ist ihre Liste von ihrer Webpage. Keine Verschwörung, ihre Liste. Auf dem ersten da, auf Seite 5, Mario Monti, Präsident Bocconi-Universität, Milan, former member of the European Commission und so weiter, Policy, internationale Märkte, honorary president, Brügel, Brüssels und so weiter und so weiter. Was ist er heute? Ungewählter Premier von welchem Land? Italien. Also, wir haben Probleme, wir stecken einen hin, der wird es so schustern, wie wir es wollen. Und ihr habt nichts zu sagen, denn er ist nicht gewählt werden von euch. Ruhe, der wird euch prügeln, wie wir es wollen. Wem gehorcht er denn? Spring mal so ein bisschen runter. Lukas Papademos. Wer war denn das? Der Premier von welchem Land wurde er? Ungewählt. Griechenland. Also das sind nur denkende Leute, die da sitzen und nichts zu tun haben. Hallo, wieso werden die in diese Positionen reingeschickt, wo sie genau das machen dürfen und tun, ohne den Beifall des Volkes? Hier ist eine andere Macht. Und jetzt lese ich euch vor, aus einem Buch, With No Apologies, kritisiert der ehemalige konservative Senator Barry Goldwater, er schreibt, die Diskussionsgruppe als, jetzt schau mal, was sagt dieser Politiker, der war ja fast Präsident der Vereinigten Staaten, den haben sie schnell beiseite gedrückt. Geschicktes, systematisches Streben nach Herrschaft und Konsolidierung der vier Machtzentren, Politik, Geld, Intellekt und Kirche, zur Errichtung einer weltweiten Wirtschaftsmacht, die über den politischen Regierungen der jeweiligen Nationalstaaten steht. Da ist jetzt ein anderer, der genau das Gleiche sagt und nicht irgendeiner, der das sagt. Barry Goldwater, hast du die Bibel gelesen? Hast du gesehen, dass wenn sie die Politik, das Geld, die intellektuellen Medien, also das Gedankengut und die Kirche beherrschen, dann beherrschen sie wie viel? Dann beherrschen sie alles. Dann beherrschen sie alles. Dann hat der Nordkönig den Südkönig überrumpelt und alle gehen sie ihm hinterher und tun, was er will. Es kommt vielleicht ein neuer Präsident in den Vereinigten Staaten. Vielleicht auch nicht. Ist egal. Ist total egal. US News Blogs, die Bilderberger. Welcome to Bilderberg. Wer steht denn da? Mitt Romney. Wieder eine Konferenz vorbei. Charlie Skelton sprach mit einigen der 800 Aktivisten vor dem Tor. Was für ein Bilderberg das war. Große Namen, großes Geld. Wer sind denn diese Leutchen? Wer sind denn diese Leutchen? Und wo kommen sie denn her? Die Washington Post sah Bill Gates hereinkommen. Und ich habe innen drei Augenzeugen, die das bestätigt haben. Mitt Romney oder Bill Gates findet man natürlich nicht auf der offiziellen Teilnehmerliste der Bilderberger. Die ist sowieso Unsinn. Die ist alles andere als vollständig, ist nur ein Ablenkungsmanöver. Jetzt, ich sage gleich im Vorhinein, ich bin nicht interessiert, um das in eine Verschwörungstheorie umzuändern. Ich will nur fragen, wo kommen die Bilderberger her? Wer hat sie gegründet? Und welchem Ziel und welchem Monarch dienen sie? Das ist, was ich frage. Keine Verschwörung. Frage nur nach Tatsachen. Romney war da. Romney war da. Kotmani war da. Sie wird fotografiert, als sie da ankommen. Wer ist denn die? Kotmani war 2008 bei Bilderberg. Als es das vorige Mal hier in Chantilly war, sie gehört zum europäischen CFA, weltweite Council of Foreign Relations, ist eine Art Überlobby, nicht ganz so hoch wie Bilderberg, aber immer noch sehr mächtig, also sie ist CFA, aber sie ist auch Bilderberg, was ist da? Was planten die? Basma Kotmani ist auch Exekutivdirektorin der Arabischen Reforminitiative. Dieses Gremium wurde wann? 2004 von CFA gegründet. Jetzt überlegt euch das mal. 2004 planen die CFA in Europa und die Bilderberger die arabische Reform. Wann findet sie statt? 2011? Ist das Zufall, dass dieser Chaos, der in der Welt jetzt da ausbricht, ist das Zufall? Und da ist euer lieber Trittin, der Grüne. Er war bei Bilderberg und Spiegel fragt, es ist ein vertraulicher Zirkel. Einmal im Jahr treffen sich die Entscheider dieser Welt zur Bilderberg-Konferenz. Diesmal war auch Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin dabei. Der muss sich jetzt für seine Teilnahme rechtfertigen. Auch Parteifreunde sind erstaunt. Aha. Also wer war alles da? Regierungschef, Anführer von Verbänden und Organisationen wie die Weltbank, World Trade Organization. Ach, die waren alle da. Das ist der meist bewunderte Zirkel der Macht, sagt Spiegel, nicht ich. Eine Art informelle, undemokratische Weltregierung, sagt Spiegel, nicht ich. Wer hat denn die Bilderberger gegründet? War es Prinz Bernhard von den Niederlanden? Um diese Geheimgesellschaft wird viele Verschwörungswirbel gemacht. Das interessiert mich gar nicht. Ich will gar nicht reden über Verschwörungstheorien. Das will ich gar nicht. Ich will nur sagen, wer hat die gegründet? Wo kommen sie her? Und wem dienen sie? Wo Wahrheit und Irrtum nahtlos ineinander fließen. Ganz im Interesse der Mächte hinter den Kulissen. Spiegel. Daniel 12, Vers 10. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien, sagt Daniel 11, zum Abfall verleiten. Die Leute, die aber, die ihren Gott kennen, werden fest bleiben und handeln. Also da habt ihr jetzt den Kontrast. Ihr habt hier die verschiedenen Parteien. Wir haben gesehen, wie das passiert hinter den Gremien. Wir sehen, was in der Welt passiert. Und nur diese beiden Gruppen sind da. Nur diese beiden Gruppen. Kommen wir schließen mit einem Gebet. Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar, dass du das alles vorhergesagt hast. Und nicht nur das. Es ist noch Zeit, sich zu entzerren aus diesen Gremien und aus diesen Mächten, die uns schlucken und zum Verderben bringen werden. Hilf uns, Herr, um das zu tun, was du von uns erwartest, dass wir die Botschaft der Erlösung in Jesus Christus in die Welt reintragen, in einer Form, wo die heutige Menschheit es verstehen wird, sodass viele auf dem See von Glas stehen werden, die sonst nicht da wären. Und ich bete, Herr, dass der See von Glas vergrößert werden muss, weil dein Volk aufwacht und diese Botschaft bringt. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.